Abschnitt 18 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Lange sind wir noch zusammengesessen und haben erschüttert Reden getauscht über das wunderbare Begebnis. Als sei es der größte Schatz der Welt, habe ich die Kohle des Bartlett, nein, die Kohle des Engels in der Hand gehalten, damit sie mich beständig gemahne, dass ich eines Wunders gewürdigt worden. Mein Herz zerbarst fast, wenn ich die Versprechung des Engels gedachte. Übermorgen. Kelly lag in tiefem Schlaf, bis früh das Morgenrot, blutend wie das Wolkenwunder, am Himmel stand. Dann ging er schweigend, schlürfend wie ein müder Greis, stumm hinunter, ohne den Blick auf uns zu richten. Oh, wie falsch ist doch das Wort der Menge. Hüte dich vor den Gezeichneten, begriff ich, wenn ich so dem Mann mit den abgeschnittenen Ohren nachsah. Ein Werkzeug der Vorsehung ist er, und ich habe ihn, meinen Bruder, für einen Verbrecher gehalten. Demütig will ich sein, nahm ich mir vor, demütig, dann werde ich des Steins würdig werden. Seltsam war, was ich von Jane erfuhr. Der Engel hatte, wie ich geglaubt, mit dem Rücken gegen sie gewendet gestanden. Jetzt sagte sie mir zu meinem Erstaunen, sie hätte, ebenso wie ich, beständig sein Gesicht auf sie gerichtet gesehen. Was er gesprochen, das hatten alle genau so gehört wie ich. Bryce gab sich Mutmaßungen hin, wie das wunderbare Geschehnis mit der Wiederbringung der Kohle sich vollziehen konnte und nach welchen uns verborgenen Gesetzen. Er meinte, Dinge seien etwas anderes, als wir wohl mit unseren befangenen Alltagssinnen vermuteten. Vielleicht seien sie gar keine Gegenstände, sondern nur Wirbel einer unbekannten Kraft. Ich hörte nicht hin. Mein Herz war zu voll. Talbot war wortkarg. Mag sein, er dachte an sein totes Kind. Monate, viele Monate sind vergangen und die Protokolle, die ich über die Geistersitzung führe, sind allmählich zu dicken Bänden angeschwollen. Verzweiflung ergreift mich, wenn ich sie sehe. Hoffnungen verzehren das Feuer der Erwartungen all die langen, nicht enden wollenden Tage hindurch. Immer noch keine Gewissheit, keine Erfüllung. Erneuert sich die alte Qual, der bis zur Neige gekostete Kelch? Soll es auch mir so ergehen, dass ich einst ausrufen muß, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sei es drum, aber darf ich dann hoffen, den Auferstehungsleib zu gewinnen? Die Versprechungen des furchtbaren grünen Engels vom westlichen Fenster haben nicht aufgehört. Aber auch meine Zweifel nicht, die an mir nagen wie der Wurm im Holz. Mit jeder Sitzung, die ich teils mit meinen Freunden, teils auch allein mit Kelly und meinem Weibe Jane Nacht für Nacht abhalte, wenn die Zeit des zunehmenden Mondes anhebt, wiederholen sich die glänzenden Verheißungen, die mir Reichtum ohne Maß, vor allem aber die Erkenntnis und den geheimen Gebrauch des Steins in immer nähere und immer sichere Aussicht stellen. Wenn der Mond zunimmt, dann zähle ich die Stunden und Minuten, bis die Zeit wiederkommt, wo wir zu abermaligen Sitzungen schreiten dürfen. Es ist ein Warten von solch zermürbender, mir jegliche Tatkraft raubende Entsetzlichkeit, dass es sich nicht beschreiben lässt. Die Zeit wird zum Vampir an mir und saugt mir die Lebenskraft aus dem Blute. Der wahnwitzige Gedanke, unsichtbare, grauenhafte Wesen mästeten sich davon, krallt sich in mich ein und ich wehre mich vergebens mit oft laut geschrienen Gebeten. Ich sage mir mein Gelübde vor, dass ich Reichtum nimmermehr begehren will, und doch klammere ich mich zur gleichen Zeit an die heiße Hoffnung auf Geld und Gut, denn was soll werden? Täglich schmilzt, was ich noch besitze, dahin wie Eis an der Sonne. Es ist, als wolle das Schicksal selbst mir beweisen, dass ich das Gelübde nicht halten könne, dass ich mich zwingen werde, ja, zwingen, es zu brechen. Hat Gott, der Allmächtige, den Teufeln Macht eingeräumt, mich zum Eidesbrecher zu machen? Oder ist der Gott, an den wir Menschen glauben und auf den wir hoffen, vielleicht selbst ein... Nein, ich will es nicht denken, ich will es nicht zu Wort kommen lassen, will es nicht niederschreiben, das Haar sträubt sich mir. Und wieder reihe ich Geisterbeschwörung an Geisterbeschwörung, in Sitzung auf Sitzung, häufe Mühe und Aufwand, lasse jede Rücksicht dahinten, Rücksicht auf Gesundheit, Verpflichtungen anderer Art, Rücksicht auf Ruf und Vermögen, und fahre fort, den Segenbringer, den unersättlichen Engel, den unermüdlichen Förderer zu beschwören, anzuflehen und ihm Hoffnungen und Herzblut darzubringen. Das Buch meiner Protokolle wird mir ein höhnendes Orakel, wenn ich es in den Nächten meiner Schlaflosigkeit mit brennenden Augen durchprüfe und immer wieder und wieder durchprüfe, nach Fehlern suche, die ich mir vorzuwerfen hätte, um Einsicht dringen, wie ich zum nächsten Mal Bedingungen stellen und erfüllen möchte, die mir die Macht verleihen, die Gaben des grünfeurigen Engels zu gewinnen, und sei es auch mit dem letzten Blutstropfen meines müden Herzens. Wenn ich so bis zum Morgengrauen, mit fiebrigen Lidern, mit versagendem Puls und zerschlagenen Gliedern wache und bete und suche, dann werde ich irre an dir, Gott, Gott. Danach bin ich tagelang unfähig, das Buch des heiligen Dunstan, wie ich es sollte, zu durchgrübeln, und Kelly überhäuft mich mit Vorwürfen, ich zögerte das Werk und setze das Gelingen in Frage. Nächtelang liege ich dann wieder auf wunden, schmerzenden Knien vor dir, mein Gott, und büße und zerreiße mir die Brust in tiefster Reue und ohnmächtigem Versprechen, meinen Glauben wieder aufzurichten, mein Gemüt zu stärken und auszuharren in Gläubigkeit und Zutrauen auf deine himmlischen Sendboten und deinen grünen Engel. Weiß ich doch gar wohl, dass ein Mensch in der geistigen Welt nichts zu gegenwärtigen und zu erhoffen hat, der nicht mit der Unerschütterlichkeit und Seelengröße eines Elias oder Daniel in der Löwengrube die Versuchungen der Gottverlassenheit und die Schrecken des tiefen Abgrundes zu überwinden und zu bestehen weiß. Was rufe ich die andere Welt und ihre glühenden Boten, ich Elender und Unberufener, wenn ich zweifle und zage, trotz ihrer herrlichsten Offenbarungen, wenn ich sie zu hassen beginne, statt sie zu lieben, bloß weil sie ihre Versprechungen nicht halten? Redet nicht der Engel mit mir? Soll ich wieder zurücksinken in die Gemeinschaft der unzähligen, blinden, unwissenden Menschenzwerge, die dergleichen nicht einmal zu glauben, geschweige denn zu erleben, imstande sind? Ist mir nicht der Anblick des Engels hunderte Male in Glanz und loderndem Feuer geworden? Hat nicht seine unergründliche Gnade und liebreiche Huld mir schon bei der ersten Begegnung das vollkommene Wissen um die Schmerzen und die unstillbaren Hoffnungen meines Herzens und die geheimsten Wünsche meines Innern geoffenbart und mir Erfüllung verheißen? Was verlange ich mehr, ich Tor und Schwächling vom ewigen Wesen? Sind nicht alle Zeichen um mich her aufgerichtet, die mir bezeugen, dass Gottes Kraft und die Geheimnisse der verborgenen, jenseitigen Welt im Begriffe sind, sich mir zu enthüllen und in meine Hände sich zu legen, wenn nur diese Hände nicht zittern wie Greisenhände und nicht fallen lassen das köstliche Gut gleich rinnendem Sande? Ist nicht das Opfer des Herrn, christliches Abendmahl und heißes Gebet an den Ordner aller Dinge, unser Anfang und Ausgang, um die bösen Geister fern von unseren Sitzungen zu halten? Und kündet nicht jedes Mal ein überirdisches Licht, ja, ein Licht den feurigen Boten an? Werden nicht geheimste Dinge offenbart? Redet nicht Kelly in Entrückung, in Zungen, nicht anders als die Apostel des Herrn beim Feste der heiligen Pfingsten? Ich weiß doch seit langem und nicht ohne sorgfältige, ja, listige Prüfung, dass Edward Kelly kaum des Lateins mächtig ist, geschweige denn des Griechischen, des Hebräischen oder gar des Aramäischen, in denen er redet, wenn der Geist über ihn kommt. Und all diese Reden haben Bezug auf die edlen Geheimnisse der Perfektion, und oft will es scheinen, als kämen durch den bewusstlosen Mund des Kelly zu Wort die großen Helden der Vorzeit, Platon, der König Salomon, Aristoteles selbst und Sokrates und Pythagoras. Wie also darf ich gieriger mich in Ungeduld verzehren und verzagen, weil die Operationen, deren es bedarf, um die Geister hörbar und sichtbar zu machen, nach den Anweisungen des Kelly ungemein kostspielig sind und tiefe Löcher in meine bescheidene Kasse reißen? Soll ich knausern, wenn er teure Ingredienzien auf Geheiß des grünen Engels aus London besorgt, die nötig sind, um die Herstellung des Steins zu probieren, zumal die Rezepte in dem Buch des heiligen Dunstan immer dunkler und geheimnisvoller werden, je weiter wir fortschreiten im Lesen und Studieren? Zudem kommt noch, dass mein Haus in Mortlake mählich eine Art Gasthaus für viele meiner früheren Kumpane geworden ist, die sich herandrängen, weil durch Kellys Prahlereien viel von unseren Versuchen und Erfolgen im Goldmachen in den Mund der Leute gekommen ist. Ich habe die Kraft nicht mehr, diesem Treiben Einhalt zu gebieten. Ich lasse es laufen, wie es laufen will, und starre dem Stein entgegen wie ein Vogel den Augen einer Schlange. Bald werde ich nicht mehr wissen, wie ich Weib und Kind versorgen soll, derweilen sich der Kelly von Tag zu Tag mehr dem Wein und der Schwelgerei ergibt. Ich habe ihm nachgeben müssen, als er verlangte, immer mehr und mehr von dem roten Pulver in Gold zu verwandeln, und ich sehe mit Angst, wie die köstliche Essenz von Tag zu Tag schwindet. Nun ist meine ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet, die Geheimnisse des Dunstanschen Buches mit Hilfe der leider so dunklen Andeutungen des grünen Engels zu enthüllen, ehe der rote Löwe völlig zur Neige geht. Inzwischen hat sich das Gerücht, dass Geisterbeschwörungen in meinem Hause stattfinden und dass es Spuke und Rumore in der Nacht bei mir, weit in der Umgebung ausgebreitet und ist bis zu den Ohren des Hofes und der Königin Elisabeth gedrungen. Während dort bei den Großen und bei Elisabeth all dies Wunderbare mehr Spott als Aufmerksamkeit der Gelehrten hervorruft, ist das Ergebnis meiner Forschung und der damit verbundenen Gerüchte hier auf dem Lande bei dem gemeinen abergläubischen Volk um vieles gefährlicher. Das alte Misstrauen, ich huldigte der schwarzen Magie und den teuflischen Künsten, hat neue Nahrung bekommen und wendet sich in gefährlichem Murren gegen mich. Alte Feinde horchen auf. Die Hetze wider mich, den vielfach im Leben Ausgezeichneten, gegen den gestürzten Günstling der Königin, gegen den immer noch gefährlichen, den von ungewissen Einflüssen umwitterten Politiker und Kenner der höfischen Intrigen, kurz, die alte hämische Angst der Neider und oft von mir Gedemütigten erhebt ringsum die hundertmal gespaltene Zunge und sucht mich zu verderben. Unterdessen wir hier hinter verschlossenen Türen den Himmel anflehen und um Erleuchtung unseres armen, wirren Verstandes und den geheimen Weg suchen, der die Menschen über sich selbst erheben könnte und sie von dem Fluche des Todes und des Tierlebens befreien, ziehen sich draußen vor den Mauern von Mortlake die Gewitter der Hölle zusammen, und alles sind auf meinen Untergang. Oft, mein Gott, schwinden mir die Sinne, und wankt mir der Glaube an meine Berufung. Ist es denn Wahrheit, dass Gardiner, mein im Zorn von mir gegangener Freund, mir einmal, als ich ihm widersprach, vorhielt, dass ich einen Baum ziehen wolle, ehe ich den Samen in die Erde gesenkt hätte? Wüsste ich, wo ich den Freund suchen soll, ich riefe ihn reuevoll zurück und bettete mein altes, müdes Haupt wie ein Kind in seinen Schoß. Aber auch dazu ist es zu spät. Kellys Kräfte wachsen zu meiner Schwäche. Ihm habe ich alle Leitung übergeben. Meine Frau Jane billigt es schweigend. Sie sieht seit langem meine verstörte Miene mit Sorge und Mitleid. Ihre Tapferkeit allein erhält mich noch aufrecht. Sie ist ein zartes, keineswegs von besonderen Kräften des Leibes emporgetragenes Geschöpf, und dennoch schaut sie mit ruhigem Mut der Not ins Auge, um meinetwillen. Sie sieht und will nichts als mein Heil. Das ist eine gute Kameradschaft auf der Straße des Verschmachtens. Oft muss ich denken, wie seltsam es ist, dass nicht nur Kelly von Tag zu Tag mehr gedeiht, nicht nur in leiblichem Wohlbefinden, je siecher und müder und erschöpfter ich werde, sondern auch an seinen nicht wegzuleugnenden übernatürlichen Kräften. Ebenso der grüne Engel vom westlichen Fenster und das gespenstische Kind, das ihm vorangeht, werden immer deutlicher und leibhaftiger. Der Gedanke an die biblischen Worte Johannes des Täufers lässt mich nicht los. Jener wird wachsen, ich aber schwinde. Ob dies geheimnisvolle Gesetz einer geistigen Welt wohl auch für die finsteren Wesen des Abgrundes Gültigkeit hat? Ist so, dann gnade mir Gott. Dann wäre Kelly der, der wächst, und ich? Und der grüne Engel wäre? Nein, nein, ich will es nicht ausdenken. Unruhige Träume zerfressen meine Nächte, aber je verzehrter von vergeblicher Hoffnung meine Tage zerflattern, desto herrlicher tritt der grüne Engel hervor, wenn die Gezeiten des abnehmenden Mondes kommen. Immer reicher und prunkhafter ist er gekleidet. Von Gold und Juwelen überdeckt stellt er sich unseren Augen dar. So groß ist der Glanz seiner Erscheinung geworden, dass, bliebe nur ein winziges Stück von dem Mantel seiner Herrlichkeit zurück, wenn er verschwindet, wir auf Lebenszeit aller Sorgen um das königliche Brot enthoben wären. Seit neuestem zieren seine Stirn Edelsteine, wie Blutstropfen so groß und von rubinrotem Feuer, dass ich oft schon mit Schmerz und Schauer vermeinte, das Haupt des von Dornen zerfleischten Heilands in überirdischem Glanze vor mir zu sehen. Und Schweißtropfen, von herrlichen Diamanten gebildet, leuchten auf seiner Stirn, als mir auf der meinigen in so mancher verwichenen Nacht gestanden haben. O Gott, dass ich nur nicht lästere, warum fällt nicht einer dieser Tropfen unermeßlich kostbaren Blutes und Schweißes auf die Diele meiner Stube? Ich warte, warte, warte. Die Zeit ist für mich geworden wie ein kreisendes Weib, das nicht gebären kann und Erlösung erfleht von einem kein Ende findenden, ununterbrochenen Schrei. Ich lebe von der Hoffnung, aber diese Nahrung zerreißt mir den Leib. Mein Trank ist die Vertröstung, aber ich verdurste daran. Wann werde ich sagen können, es ist vollbracht? Nun haben wir uns gänzlich der Zubereitung der Goldtinktur zugewendet, und kaum vergeht eine Sitzung, in der nicht der grüne Engel uns für den kommenden Tag und dann wieder für die nächste geeignete Sternstunde das Geheimnis des Steins zu enthüllen und die Formel mitzuteilen verspricht, die das Werk krönt. Und immer wieder ist eine neue Bedingung dabei, neue Vorbereitung, ein neuer Wurf des Letzten an Können und Haben, ein neues Opfer, ein neues sich hinabstürzen in den schwarzen Abgrund der Hoffnung und des Vertrauens. Die wildesten Gerüchte gehen im Volke um, was alles sich zutrüge auf Mortlake, so dass es mir am besten scheint, die Leute, übel wie Wohlgesinnte, möchten erfahren, was nötig, wie es mit meinen Versuchen und Studien steht. Besser als der Verleumdung freie Zügel zu lassen und an einem unverhofften Tage der Wut, der Feindseligkeit und dem Blutdurst des Pöbels ausgeliefert zu sein. Ich habe darum gestern dem Ansinnen Lord Leicesters in London, der mir alter Zeiten wegen noch immer wohlgesinnt scheint, endlich nachgegeben und ihn, zusammen mit mehreren Herren des Hofes, die neugierig sind, unsere Wunder zu sehen, zu mir nach Mortlake herausgebeten. Also sind nun Lord Leicester mit Gefolge samt dem Polenfürsten Albert Lasky bei mir im Schloss eingetroffen und füllen mir Haus und Hof mit lärmendem Wesen bis zum letzten Winkel. Von den Kosten der standesgemäßen Bewirtung und Unterkunft will ich lieber ganz schweigen. Es hat wieder eine erkleckliche Prise aus dem Grabraub des heiligen Dunstan gekostet, aber Kelly lacht nur höhnisch dazu und hat etwas in den Bart gebrummt, er werde seine Vögel schon rupfen. Ich biss die Zähne zusammen, denn ich erriet, was er vorhatte. Was ist mir in meinem Leben rastlosen Suchens nach der Wahrheit erspart geblieben? Was alles an Schmutz, Gemeinheit, Strafe und Verbrechen hat nicht dieser fahrende Apotheker-Landstreicher mit seinem Ärmel an mir abgewischt. Ende von Abschnitt 18. Gelesen von Hokuspokus.